ARD. Das war Morgen.
Der Science-Fiction-Podcast mit
Isabella Herrmann
und Aiki Mira. Ja, hallo, heute hören wir das Hörspiel Am Ende der Zukunft, Vorsicht Sackgasse, aus dem Jahr 1975 von Winfried Göpfert. Isabella, magst du uns erzählen, worum es da geht?
Ja, wir befinden uns in einer Dystopie, in einer von Mangel und Krieg geprägten Welt und dem Versuch, von der Welt zu entkommen.
Gut, dann hören wir doch mal rein.
Keine Macht der Welt wird uns besiegen können. Wir werden die überzähligen Völker ausrotten und unserer Kultur und Zivilisation den Lebensraum schaffen, der ihr gebührt. Die Präsidialregierung hat die Lage im Griff. Die Entscheidung wird fallen, bald. Eher schon, als den Völkern der Liga lieb sein wird. Bald wird alles besser, wir halten durch. Bald wird alles besser. Die Zukunft ist uns sicher.
Kannst du das nicht leiser machen?
Bitte?
Ob du das Radio nicht leiser machen kannst?
Ach so, Moment.
Hör mal.
Wie spät ist es eigentlich?
Spät ist gut. Guten Morgen.
Was, schon gleich 7?
Nein, noch nicht ganz. Kurz vor 6.
Ach, das ist ja noch mitten in der Nacht. Ich möchte bloß wissen, wann wir endlich mal wieder regelmäßig werden leben können.
Leben?
Arbeiten, Mensch.
Hängt verteufelt eng zusammen, fürchte ich. Und ich fürchte noch mehr, dass wir demnächst wohl überhaupt nicht mehr werden arbeiten können. Vielleicht auch nicht mehr leben.
Ach, nur hör doch auf.
Ja. Ja, aber entschuldige, ich habe dich gestört, weil ich dir
mitteilen
wollte...
Nein, gar nicht so sehr. Du weißt ja, diese blöde Programmiererei.
Ja. Aber so meine ich es nicht. Ich wollte dir sagen, ich bin fertig.
Ja, das bin ich auch. Fix und fertig.
Na, fertig? Ich bin wirklich fertig.
Ach so. Ja, und woran lag's?
Ach, genau kann ich es leider nicht sagen. Das müssen die nächsten Versuche zeigen. Ich bin nämlich zu der Überzeugung gelangt, dass unsere erste Annahme doch richtig war.
Also doch? Aber...
Ja, Moment. Der Fehler lag nämlich in unserer Prüfeinrichtung. Unser Gravitationsindikator besitzt doch keine Energiedifferenzierung. Und deswegen
konnten wir... Aber die Energieniveaus liegen doch viel zu weit auseinander, als dass sie in unserem Versuch eine Rolle spielen können.
Habe ich ja auch immer geglaubt. Und das war unser Fehler. Ein Wissenschaftler soll nie glauben. Er soll messen, prüfen, wissen.
Ach, nun halt mir doch keinen Vortrag. Also...
Ich bin fertig, Jane. Nun lass mich doch auch mal prosaisch werden dürfen. Was uns seit unseren Misserfolgen plötzlich so unendlich weit weg erschien, ist jetzt wieder greifbar nahe. Wenn jetzt alles gut geht, können wir unsere Zeitsprungreise, unseren Trip in die Zukunft in 2 bis 3 Wochen starten. Stell dir vor!
Bist du fertig?
Ja, endgültig.
Nein, ich meine fertig mit deiner Prosa.
Doch, denke ich schon. Was ist?
Ja, was ist? Was ist mit den Energieniveaus?
Nun, unser Gravitationsindikator ist lediglich ein Intensitätsmesser.
Ja, das ist mir bekannt. Ich tue ja schon tagelang oder besser nächtelang nichts anderes mehr, als in der Programmierung nach Fehlern zu suchen.
Wie du aber ebenso gut weißt, ist die Gravitation eine Wellenerscheinung.
Ja, und wir versuchen die ganze Zeit, das Maximum einer Welle zu erreichen.
Und vergessen dabei, dass wir die Niveaus als zu weit auseinanderliegend betrachten, in Unterschätzung unseres Generators. Wir sind nämlich mittendrin.
Ach so.
Mhm.
Ach so, du meinst... Ja, das ist ja fantastisch. Ich glaube, wir sind ganz schön blöd gewesen. Wir prüfen mit einem Intensitätsmesser und wundern uns, dass er nichts anzeigt. Und in Wirklichkeit kann er gar nichts anzeigen, weil Wellenberg und Wellental sich gegenseitig auslöschen.
Richtig.
Du, wir müssen sofort...
Sei mal ruhig. Stell mal lauter.
Ja.
Die Lage... Alle Ersatztruppen sind bereit für den großen Kampf. Die Präsidialregierung hat die Lage im Griff. Bald wird die Entscheidung fallen. Bis dahin hat die Bevölkerung Ruhe zu bewahren. Die Arbeitsgruppen setzen weiterhin ihre Tätigkeit fort. Alle haben die Informationen zu befolgen, die im heutigen Aufruf enthalten sind. Die Daten. Weiterhin ist jeglicher Geschlechtsverkehr untersagt. Nahrungsstufe... Bis auf Weiteres wird Stufe K beibehalten. Die Wasserration wird örtlich unterschiedlich je nach Transportlage eingeteilt werden. Die Gruppenführer sind unterrichtet und erhalten genaue Verteilungspläne. Alle Gruppen mit der Endziffer 3 sind heute zur Einnahme der Hunger-Durst-Regulationspille verpflichtet. Alle Gruppen mit der Endziffer 7 zur Einnahme der Wohn- und Gutpille. Und nun der Aufruf. Die Präsidialregierung gibt folgende Informationen. Bis zum Entscheidungsschlag bleiben alle Personen, die nicht den Kampfgruppen bzw. den Reservegruppen angehören, in den Lagern und bewahren Ruhe. Lediglich die Arbeitsgruppen gehen weiterhin ihren Tätigkeiten nach. Die Versorgungsgruppen beliefern die Gruppen ab heute nur noch alle 2 Tage. Die Rationen bleiben unverändert. Die Stufe K wird gehalten. Die Präsidialregierung ruft nochmals zur Spende restlicher, in Privatbesitz verbliebener technischer Geräte auf. Der Materialbestand ist knapp. Beim Kampf sind wir auf jede Hilfe angewiesen. Bald wird
wir
alles
halten
besser.
Durch.
Wir halten durch.
Bald wird alles
Bald
besser.
Wird alles besser. Die Zukunft ist uns sicher. Sie hörten den Aufruf und die Gruppeninformationen.
Ja, ja, kennen wir schon. Bald wird alles besser. Schalt es bitte ab.
Ja.
Ich glaube, wenn die da draußen hier in unseren Bunker sehen könnten, die würden uns totschlagen. Naja, nutzen wir unsere Privilegien, solange sie uns noch gewährt werden. Lange sicher nicht mehr. Immerhin haben wir jetzt einen besseren Stand. Wir müssen bald mit den neuen Versuchen beginnen.
Robert. Oder auch nicht.
Wieso?
Ja, was ist denn, wenn wir fertig sind? Die schicken ein paar ausgewählte Supermenschen in die Zukunft. Und wir werden fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. In Gruppen eingeteilt, auf Stufe K gesetzt, im Müßiggang, der Langeweile, der Angst ausgesetzt. Ich glaube fast, es wird besser sein, wenn wir das neue Stadium verschweigen.
Keine Angst, denen ist nur ihr Krieg wichtig. So ernst nehmen die unsere Arbeit nicht.
Ah, du meinst die Bemerkungen von MacDobben?
Genau. Wir arbeiteten ja sowieso nicht für den bevorstehenden Kampf, sondern gingen spinösen Ideen nach. Und dazu seien unsere Mittel zu kostbar. Aber davon mal abgesehen, selbst wenn wir bald alles erfolgreich beendet haben werden, die Gefahr besteht kaum, dass wir nach draußen kommen. Wir bekommen von der Präsidialregierung neue Aufgaben oder, um in MacDobbens Terminologie zu bleiben, produktivere Tätigkeiten.
Tja.
Aktivierung von Vernichtungsinstrumenten beispielsweise.
Schöne Aussicht.
Vergiss nicht die Alternative. Immerhin behalten wir unsere Privilegien hier.
Ach.
Und dafür ist mir manches recht.
Was ist dir eigentlich wichtig, Robert? Was ist denn bloß los mit dir? Du redest plötzlich so... Ach, ich weiß auch nicht, früher warst du nicht so. Da galt dir deine Arbeit noch was.
Nun bitte, Jane, wir wollen doch nicht vergessen, was dazwischen liegt und wie die Weltlage sich inzwischen verändert hat. Die Chancen für einen wertfreien Forschergeist sind ja wohl schon lange vorbei. Und schließlich...
Aber du hattest doch früher immer noch deine Prinzipien. Deine Forschung sollte der Menschheit dienen und nicht einigen privilegierten Herrschern. Du hast dich bereitwillig kaufen
Ach,
lassen.
Hör doch auf mit deinen Prinzipien. Die konntest du dir noch vor 20 Jahren leisten oder vor 30, 40 Jahren besser gesagt. Was will ich denn heute noch machen? Als Einzelner schon gar nichts. Wir haben damals versagt und du auch. Vergiss das nicht. Heute ist es zu spät. Heute haben wir überhaupt keine Chance mehr. Das weißt du sehr gut.
Also, werden wir bald mit den neuen Versuchen beginnen?
Ja, und zwar morgen gleich. Wenn die anderen kommen, werden wir sie gleich unterrichten. Vielleicht werde ich MacDobben Bericht erstatten. Ja doch, das wäre gar nicht mal ungeschickt.
Keine Macht der Welt wird uns besiegen können. Keine Macht der Welt wird uns besiegen können. Wir werden die überzähligen Völker ausrotten und unserer Kultur und Zivilisation den Lebensraum schaffen, der ihr gebührt. Die Präsidialregierung hat die Lage im Griff.
Mr. MacDobben, Mr. Ellis ist da.
Ja, lassen Sie ihn herein. Keine Störung bitte, ja? Freut mich, Sie zu sehen, Mr. Ellis. Die Präsidialregierung ist sehr angetan von Ihrem neuen Bericht.
Ja, das ist sehr schön. Allerdings gibt es da noch einiges...
Bitte setzen Sie sich doch.
Danke.
Wie es so aussieht, können wir ja bald mit dem Start rechnen. Die Präsidialregierung hat nicht mehr viel Zeit. Sie kennen die Lage. Wenn Seremonjew nicht wäre, hätten wir ohnehin schon alles gestoppt.
Ja, ich weiß, aber...
Allerdings vermutet man, und das bitte ich Sie vertraulich zu behandeln, dass er der ganzen Sache mehr Interesse entgegenbringt, als man von ihm erwarten sollte. Sie verstehen. In seiner Eigenschaft als verantwortliches Präsidialmitglied erscheint, bitte, das sind nur Vermutungen, vertraulich, ja? Hm. Er scheint sich da wohl selbst Hoffnungen zu machen, die Erde wiederzusehen, wenn alles vorbei ist. Lange vorbei ist, denn andererseits, da verrate ich Ihnen ja kein Geheimnis, andererseits gilt er als ein entschiedener Verfechter der Radikallösung. Sie verstehen? Mhm. Nun, so stehen die Dinge und soweit ich sehe, werden wir so bald wie möglich alles vorbereiten, um, Moment mal. Ich sagte doch, bitte? Wer? Ach so, ja, also stellen Sie durch. Ja, McDobben hier. Ach ja, natürlich. Nein. Leider. Ich bin untröstlich. Nein. Ja, ist gerade bei mir, ja. Aber selbstverständlich. Ich konnte ihn nur noch nicht, Ja, natürlich. Moment bitte. Zeremoniev, er möchte den frühestmöglichen Starttermin wissen.
Das ist es ja gerade. Ich wollte Ihnen schon die ganze Zeit sagen, es gibt da noch Schwierigkeiten, die nicht so leicht...
Aber die werden sich doch beheben lassen. Wir haben es gleich. Er rechnet einen kleinen Moment noch, ja? Schätzen Sie, Sie bekommen alle Mittel, wenigstens ungefähr.
Nun, es ginge bereits nächste Woche, wenn wir einen Versuch überspringen und gleich...
Nächste Woche wann?
Nun, Donnerstag.
Ja, wir haben es also, wenn alles nach Plan verläuft... Natürlich wird alles nach Plan verlaufen. Ja, selbstverständlich... Wie? Ja, also Donnerstag. Ja, Donnerstag nächste Woche. Ja. Ja, natürlich, wir geben Ihnen Bericht. Ja, wiederhören. Bald wird alles besser. Jawohl, Sir. Was war es denn da von Schwierigkeiten, Mann? In Ihrem Bericht steht doch gar nichts davon drin.
Nun, wenn Sie ihn richtig lesen, werden Sie unschwer erkennen, dass uns das nötige Prüfgerät fehlt.
Aber Sie haben doch alles. Eines der bestausgerüsteten Laboratorien, die es überhaupt noch gibt. Material, Leute, beste Verpflegung.
Nein, es hängt damit zusammen, dass wir bislang nur die Intensität der in unserem Generator erzeugten Gravitationen messen können. Um den Effektivwert der Gravitationswelle aber messen zu können, müssten wir einen Gleichrichter haben. Einen Gravitationsgleichrichter. Und den gibt es einfach noch nicht. Wir haben zwar eine Idee... Aber bis wir das experimentell durchgeprüft haben...
Ich verstehe von dem Kram zu wenig. Können Sie das nicht ein bisschen plausibler erklären?
Nun, um den Zeitsprung zu realisieren, müssen wir die Erde mit Lichtgeschwindigkeit verlassen. Jedenfalls nahezu mit Lichtgeschwindigkeit. Und schon bald wieder zurückkehren, der Vorräte wegen.
Naja, aber dafür haben wir die Zero-Type. Antimaterieantrieb, längst erprobt. Ist doch alles kein Problem.
Die Geschwindigkeit nicht. Auch nicht die Lichtgeschwindigkeit. Oder wenigstens nahe daran, um den Massenzuwachs nicht zu groß werden zu lassen. Aber das Problem ist die Beschleunigung. Von null bis zu dieser Geschwindigkeit. Und dann natürlich wieder die Abbremsung.
Das hat doch die Zero-Type längst 100-mal durchgemacht.
Ja, aber unbemannt. Ohne Menschen an Bord. Kein Mensch kann diese Beschleunigungskräfte aushalten, wenn nicht mein Gravitationsgenerator eine Gegenkraft erzeugt. Eben die Antigravitation.
Naja, aber ich denke, das Problem ist doch Ihrem letzten Bericht zufolge endlich gelöst.
Gelöst schon, aber nicht geprüft.
Aha, und ohne Prüfung ginge es frühestens Donnerstag? Verstehe ich das richtig?
Naja, im Prinzip schon sofort, bis auf die Startvorbereitungen, versteht sich. Aber vielleicht schaffen wir die Prüfung ja noch.
Also, Sie bekommen auf jeden Fall für alles grünes Licht. Bereiten Sie auf alle Fälle schon mal den Start vor und arbeiten Sie gleichzeitig an der Prüfung für Ihren...
Antigravitationsgenerator.
Ja. Oh, und vergessen Sie nicht, was ich Ihnen vertraulich gesagt habe. Vertraulich. Denken Sie dran.
Natürlich. Dann darf ich Sie noch bitten, die Starthalle freizugeben.
Die Starthalle?
Nun, ich denke, ich soll den Start der Zero-Type vorbereiten.
Naja, natürlich. Ich werde den Sicherheitsdienst verständigen... Und seien Sie vorsichtig. Sie tragen jetzt eine Menge Verantwortung.
Wie meinen Sie das?
Ganz einfach, Alice. Ich warne Sie. Die Zero-Type ist kein Spielzeug.
Keine Macht der Welt wird uns besiegen können. Wir werden die überzähligen Völker ausrotten und unsere Kultur und Zivilisation und den Lebensraum schaffen, der ihnen gebührt. Die Präsidialregierung hat die Lage im Griff. Bald wird alles besser. Die Zukunft ist uns sicher.
Sind Sie Mrs. Gardner? Jane Gardner? Assistentin von Professor Ellis?
Ja.
Crimson, Sicherheitsdienst. Wo ist Ellis?
Professor Ellis, meinen Sie. Warum?
Er muss sofort mit.
Was heißt das, sofort mit? Das geht nicht, der ist doch da drin.
Wo?
Na, im Labor, das wissen Sie doch.
Wissen Sie doch. Er muss raus. Los, öffnen Sie.
Ja, das kann ich nicht. Ach, das hat keinen Zweck. Er hat den Mechanismus der Tür abgestellt.
Abgestellt? Wie denn abgestellt?
Naja, nicht abgestellt, außer Betrieb gesetzt.
Meine Güte. Wer war denn hier bloß für die Sicherheitsvorschriften verantwortlich? Das ist ja wie im 20. Jahrhundert. Na, und das Telefon nach innen?
Gibt keinen Ton von sich. Tot, auch abgestellt. Ich meine, außer Betrieb gesetzt.
Ausgezeichnet, muss ich schon sagen. Weißt du denn überhaupt, was los ist?
Ja, natürlich. Er war ja erst Montag draußen.
Montag? Das war vorgestern.
Ja, um sich mit einigen Paketen A-Verpflegung wieder zurückzuziehen.
Aber in den 2 Tagen ist viel passiert. Es kann jeden Moment losgehen.
So? Im Aufruf hieß es doch, es bliebe alles weiter in Ruhe. Die Präsidialregierung hat die Lage im Griff, wurde gesagt.
Die Lage im Griff? Das ist die seit Monaten gebrauchte Formel. Stellen Sie sich doch vor. 10 Milliarden Menschen sind in Aufruhr. Schlecht ernährt, schlecht untergebracht, bei uns schon. Kein Vergleich mit den Staaten der Liga für Kulturerneuerung. Jeden Moment steht der 3. Weltkrieg bevor. Und Alice, der Physiker Professor Robert Ellis, zweifacher Nobelpreisträger, sitzt im atomsicheren Experimentierlabor. Weiß von allem nichts, beendet in Ruhe seine Experimente, tritt am 7. Tage vor die Tür und stellt fest, wie allein er ist. Wie unendlich allein, wenn er das dann überhaupt noch feststellen kann.
Ja, was wollen Sie denn nun von uns?
Passen Sie auf, Mrs. Gardner. Ich erzähle Ihnen keine Geheimnisse. Alice ist auf die 01-Liste gesetzt worden.
01 schon? Ja, ich denke...
Das Denken könnte sich sparen. Merken Sie jetzt, was los ist. Von wegen die Lage im Griff. Also kurz. Er muss innerhalb von 12 Stunden mit den wichtigsten Unterlagen in 30 Banks sein.
30 Banks? Das bedeutet 30 Jahre Bunkerleben. In 30 Jahren dürfte wohl nicht mehr viel mit ihm anzufangen sein.
Das ist doch scheißegal jetzt. Muss ja nicht so lange im Dunkeln hocken. Also, wir müssen die Tür aufsprengen.
Aufsprengen. Bei der für diese Tür nötigen Ladung, da können Sie auch gleich Professor Ellis von der Liste streichen.
Ja, verdammt nochmal, wir müssen doch irgendwie an ihn ran. Ich habe einen Befehl. In 12 Stunden, verstehen Sie?
Ja, ich kann Ihnen da nicht helfen.
Was hatte er denn eigentlich vor?
Projekt Zero natürlich. Allerdings.
Aber der Start ist doch wohl erst für Donnerstag vorgesehen.
Ja, natürlich. Aber er ist mit der Überprüfung noch nicht fertig.
Die ist doch längst gestorben. Es ist doch alles fertig. Er muss jetzt weg hier. Womöglich macht er noch Dummheiten alleine da drin.
Was Sie da als Dummheiten bezeichnen, würde er allein wohl kaum durchführen können.
Und das darf ich wohl als Beruhigungspille schlucken, wie?
Tja, na immerhin. Ich meine... Moment mal.
Alice! Professor Ellis, gestatten, Oberst Crimson. Leider habe ich Ihnen eine traurige Mitteilung zu machen.
01, 30 Banks, ich weiß. Aber wollen Sie nicht erst einmal...
Woher wissen Sie denn?
Aber Sie werden mir doch gestatten, wenigstens noch die letzten Prüfungen in Ruhe zu Ende zu führen.
Professor Ellis, tut mir leid. Ich habe einen Befehl. Wir müssen innerhalb von 12 Stunden spätestens, Sie verstehen, in 30 Banks sein.
Mit allen Unterlagen. Ja.
Ja.
Da drin sind Sie. Nun beruhigen Sie sich doch erst einmal. 12 Stunden sind ja doch eine lange Zeit. Na? Wollen wir denn nicht noch ein letztes Mal, ich will nicht schwarz malen, aber doch einigermaßen das letzte Mal, wollen wir nicht noch eine kleine Köstlichkeit zu uns nehmen? 30 Banks, das sind, würde ich sagen, bei den jetzigen Verkehrsbedingungen, naja, höchstens 5 bis 7 Stunden. Also, was meinen Sie? Wollen wir nicht noch ein letztes Mal ein bisschen A-Verpflegung zu uns nehmen? Könnte doch nicht schaden. Außerdem, ich habe tatsächlich seit den letzten 12 Stunden keinen Bissen mehr zu mir genommen.
A-Verpflegung? Nun ja, eine halbe Stunde können wir ja wohl noch.
Ja, das gibt es nicht beim Militär. A-Verpflegung. Was?
Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was draußen los ist. Die Bevölkerung ist bereits auf Stufe M.
M? Sind das nicht diese köstlichen Algenröllchen? Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall nicht so gut wie das hier. Das hier ist eine Art Fleischspeise. Früher hätte man das wohl als Leberpastete bezeichnet. Bitte, setzen Sie sich doch. Bitte, nehmen Sie doch. Und auch Jane, komm her. Nun komm doch her, Jane. Aber nun lass doch den wissenschaftlichen Ehrgeiz. Lass die Antimaterie hier. Das ist Materie und nicht die schlechteste.
Darf ich mal?
Aber natürlich. Das ist der Natursaft. Wein. Ein sehr vorzüglicher sogar. Den habe ich eigens für Sie reserviert. Ich für meinen Teil möchte mich lieber mit diesem synthetischen Zeug begnügen. Es enthält keinen Alkohol. Was ist, Jane? Darf ich dir auch einschenken?
Wein? Hm? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich möchte lieber...
Na, nun trink schon. So.
So verdammt gut, das Zeug.
Ja.
Robert, du hast ja die Serotype schon fertig gemacht. Startklar. Alles auf Automatik.
Nun trink doch erst mal.
Ein verdammt gutes Zeug. Ich möchte bloß wissen, wann ich das letzte Mal sowas getrunken habe.
Ja, ich auch. Aber ich meine trotzdem, also der Start der Serotype, der ist doch erst für Donnerstag vorgesehen. Sag, Robert, hast du irgendwas vor?
Ich glaube schon. Allerdings brauchte ich noch einen Co-Piloten und nun habe ich offenbar gleich zwei.
Wieso?
Aber trinken Sie doch, Crimson. Und Jane, der Wein ist köstlich, nicht wahr?
Kann man wohl sagen. Darf ich noch mal?
Aber bitte doch.
Aber... Oberst Crimson, Sie haben Ihren Becher doch noch voll.
Voll was?
Voll Wein.
Nun lass ihn doch, Jane. Trink lieber selber. Du kommst dann zu kurz.
Ja, doch. Natürlich.
Ja, und iss etwas dazu. Dann ist die Dosis nicht so gefährlich.
Welche Dosis?
Eine Psychodosis. Kalmon D. schaltet vorübergehend das Kurzgedächtnis aus. Aber es hat wohl keinen Sinn, das überhaupt zu erwähnen.
Was meinen Sie? Das Kurzgedächtnis?
Ja, es hat keinen Wert, dass ich euch das noch erzähle. Ihr vergesst es ja doch gleich wieder.
Robert. Oberst Crimson. Crimson. Wir müssen Alice nach 30 Banks bringen. Die Serotype. Robert.
Ja, die Serotype ist startklar. Mir fehlte nur noch das Begleitpersonal.
Keine Macht der Welt wird uns besiegen. Keine Macht der Welt wird uns besiegen. Wir werden die überzähligen Völker ausrotten und Zivilisation den Lebensraum schaffen, den Lebensraum schaffen, den die Präsidialregierung hat. Die Präsidialregierung hat die Entscheidung wird fallen. Die Entscheidung wird fallen. Ja, schon bald. Ja, schon als ein Völker der Mitteilung 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 als ein Völker der Mitteilung.
Ach, verdammt. Lass mich doch mit deinem Edward Crimson in Ruhe. Ich bin zu alt, um Eifersuchtsgefühle zu empfinden. Aber wir müssen langsam beginnen, wieder etwas wissenschaftlicher zu denken. Darum geht es. Seit gut einem Jahr bestehen wir unsere Krisen nur noch mit Hilfe von Psychochemikalien. Ich glaube, wenn wir die nicht hätten, wären die drei einzigen Menschen, die es auf der Erde noch gibt, schon längst nicht mehr fähig.
Auf der Erde?
Ja, schön in der Welt. Aber bald auf der Erde. Also, auf der Erde noch gibt, beziehungsweise in der Welt... Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
Was? Was hast du gesagt? Bald auf der Erde? Hast du sie denn?
Ja. Kolumbus steht vor dir. Ich habe einen bewohnbaren Himmelskörper entdeckt. Einen hoffentlich noch oder inzwischen vielleicht wieder bewohnbaren Planeten. Die Erde.
Und das sagst du so ganz nebenbei? Da kurven wir nun fast ein Jahr lang mit nahezu Lichtgeschwindigkeit hoffnungslos in der Unendlichkeit herum. Und wir fangen schon an, uns auszurechnen, wie lange dieses widerliche Konzentrat noch reichen wird, um unsere aufgedunsenen Körper noch an den Knochen zu halten. Und da sagst du so ganz nebenbei...
Wenn wir in circa 3 Wochen landen, sind meinen Berechnungen nach auf der Erde 178 Jahre und 7 Monate vergangen. Wo wir landen, wird Sommer sein. Sommer... Sonne, Strand, Schatten, Bäume, Meer.
Wieder schwimmen, laufen, richtig laufen. Am Strand und nicht in dieser blödsinnigen Goldhamstermühle.
Diese blödsinnige Goldhamstermühle werden wir in Zukunft wieder viel mehr benutzen müssen. Wir müssen fit sein. Und auch dieses, wie sagtest du...
Dieses widerliche Konzentrat.
Widerliche Konzentrat wird uns möglicherweise noch viel länger ernähren müssen, als uns lieb ist. Je nachdem, was in den 178 Jahren auf der Erde geschehen ist. Vorerst ist die Erde nichts als ein kleiner Himmelskörper. Wer weiß, vielleicht ist er ein von Atomexplosionen zerfurchter Felsplanet geworden.
Nein, bitte.
Vergiss nicht, 10 Milliarden Menschen, Überbevölkerung, krasse Gegensätze zwischen dem kapitalistischen Staatenbund Amerika, Sowjeteuropa
und der Liga für Kulturerneuerung China, Afrika, Südamerika. Ich muss gestehen, meine Hoffnung ist recht bescheiden. Ich habe höchstens die Hoffnung auf eine Wiederentstehung des Lebens. Kärgliche Reste von Vegetation, die die Radioaktivität überstanden haben und uns die Chance geben, ein neues Geschlecht zu zeugen.
Du heißt Robert und nicht Adam und ich nicht Eva.
Du warst meine Geliebte, Jane.
Aber ich bin es nicht mehr.
Ja, ich weiß. Edward Crimson. Ich hatte mich entschlossen, ihn mitzunehmen, weil er jünger ist. Die Potenz von Adam und Eva erhält dadurch einen höheren Grad von Effizienz.
Tja, das bist du. Der berechnende, kühle Wissenschaftler. Alles wird geplant. Die Berechnung der Zeitdilatation zwischen unserem Raumschiff und der Erde, der Antimaterieantrieb und Antigravitationsgenerator, der uns Beschleunigung und Abbremsung erträglich macht. Und nun die Krönung deines Werks, ein neues Geschlecht. Du kommst dir wohl vor wie der liebe Gott. Und die 7 Tage, die er noch brauchte, um die Welt zu erschaffen, sind für dich nur noch die 7 Sekunden, die der Bordcomputer braucht, um alles auszuspucken, was für die Landekoordinaten noch wichtig ist. Du ekelst mich an.
Bist du fertig? Mit deinen rund 210 Jahren bist du nicht gerade sehr weise geworden.
Nein, und ich will auch nicht weise sein. Zumal sich dein Adam- und Eva-Pärchen auch nicht gerade im Paradies wiederfinden wird, wie du es ja sehr schön eben geschildert hast. Und sich außerdem auch noch ständig der Kontrolle seines lieben Gottes ausgesetzt sieht. Ach, Robert, versteh mich doch.
Ich fürchte, wir übertreiben. Es wird tatsächlich kein Adam- und Eva-Idyll geben, sondern sicherlich vielmehr ein äußerst hartes Robinson-Dasein. Tja, und um wenigstens das zu erreichen, müssen wir jetzt die Landung vorbereiten. Was hattest du denn erwartet? Etwa doch eine Palmeninsel im Pazifik? Sollten wir lieber eine scheinbar vergessene Ureinwohnerkolonie gründen, um dann eines Tages vielleicht mit erstaunten Augen von dieser ach so glorreichen Zivilisation entdeckt zu werden?
Also das wäre mir, glaube ich, verdammt lieber gewesen als von diesen hirnlosen Menschen. Ach, was Menschen? Von diesen Marionetten, diesen Ameisen, diesen Quarkfressern hier in Schach gehalten zu werden. Sie sprechen unsere Sprache, reden mit uns und sagen nichts. In Worten 0, nichts. Sie hören uns unglaublich interessiert zu und verstehen doch nichts. Unglaublich ist das, unfassbar.
Ich glaube, Sie verstehen uns schon sehr gut. Aber Sie wollen uns irgendwie nicht wahrhaben. Was ist nur mit der Menschheit geschehen in diesen 178 Jahren?
Ach, Robert, ich habe so Angst, dass es mit dieser merkwürdigen Quarkspeise zusammenhängt. Ich glaube, wir sollten lieber wieder auf unsere Konzentratvorräte zurückgreifen.
Nein. Da bin ich ganz sicher. Mit dieser Speise hängt es sicher nicht zusammen. Ich habe einen Versuch durchgeführt. Ich habe nichts davon gegessen und der Erfolg
du
war, dass...
Du hast nicht?
Aber du hast doch genauso wie wir.
Nein, entschuldige dich. Ich habe es heimlich immer ausgespuckt oder sonst wie verschwinden lassen.
Da zeigst du wieder dein wahres Gesicht.
Na nun mal langsam. Ich habe es von vornherein nicht für möglich gehalten. Und es war nur zur Sicherheit. Und schließlich hat mein Versuch in den vergangenen Tagen zur Genüge bewiesen, dass keine Unterschiede zwischen uns feststellbar sind. Inzwischen habe auch ich schon von dieser, ich muss sagen, vorzüglichen Käsespeise gekostet. Damit hat es nichts zu tun.
Naja, vorzüglich. Also ich verstehe nicht, wie die das überhaupt aushalten. Immer und ewig dieses fade Zeug. Unser Konzentrat hat ja dagegen geradezu göttliche Geschmacksdifferenzierung.
Aber dieser Quark scheint ungeheuer nahrhaft und in allen lebenswichtigen Stoffen optimal abgestimmt zu sein. Eigentlich brauchen sie gar keine Zähne mehr.
Ja.
Ist alles sehr merkwürdig.
Robert, ich weiß nicht, ob es was zu bedeuten hat, aber ich habe etwas bemerkt. Hm? Weißt du, mir ist da etwas aufgefallen. Man sieht es nicht oft. Aber heute sind mir wieder 2 ältere Männer begegnet. Mit Glatze, verstehst du?
Ja.
Und alle haben die gleichen kleinen Narben in der Kopfhaut. So kleine rundliche Wülste, kreisförmig, sieht man kaum. Und in der Mitte ist manchmal ein, ja fast schon überwachsen, ein kleiner metallisch glänzender Punkt zu sehen. Das könnte doch so etwas sein wie...
Hirnsonden.
Ja, Hirnsonden. Hirnsonden zur Fernsteuerung. Direkt in die verschiedenen Gehirnzentren. Wenn das wahr ist, meine Güte, das perfekteste Herrschaftssystem.
Aber wer steuert es?
Das ist doch unglaublich. Direkte Steuerung der verschiedenen Gehirnzentren. Ach, deswegen diese Gleichartigkeit. Diese Arbeitsamkeit wie willenlose, fleißige Bienen. Dunkelste Vergangenheit ist das. Die schönste Sklavenhaltergesellschaft.
Wie es die Menschheit immer war. Mal mehr oder weniger.
Ja.
Außer Quarkspenden haben wir von diesen Geschöpfen nichts zu erwarten. Wir werden wohl was unternehmen müssen.
Wir hauen ab hier, das werden wir unternehmen.
Nochmals eine Zukunftsreise?
Nein, nein, nein.
Es hätte auch keinen Zweck. Unsere Vorräte würden nicht so lange reichen. Aber jetzt sind wir hier, in der Zukunft. Also werden wir sie erkunden. Vielleicht erobern.
Und was schlägst du vor?
Wir müssen herausfinden, von wo und von wem diese Menschen gesteuert werden. Komm schon! Oder willst du umkehren? Jane, wo bleibst du denn?
Schaut mal! Hier!
Was ist denn?
Sieht aus wie ein Tempel.
Ja, wie ein griechischer Tempel. Und da drüben auch. Ziemlich feudales Gebäude.
Und sieh mal hier, in den Seitenstollen.
Wir sollten uns beeilen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir beobachtet werden.
Ach was! Und wenn? Vielleicht kriegen wir dann raus, wer uns beobachtet.
Und ich sage dir, du hast keine Geheimdiensterfahrung, sonst würdest du nicht...
Und du hast hier keinen Geheimdienst zur Verfügung. Nimm doch Vernunft an. Uns bleibt gar nichts anderes übrig, als die direkte Konfrontation anzunehmen.
Da. Schau mal. Die Tür?
Donnerwetter.
Na endlich. Wenn mich nicht alles täuscht... Ein direkter Nachfahre McDobbins oder gar Seremonjevs. Mal sehen, ob die Verständigung mit diesem Herrn besser funktioniert.
Vorsicht, Robert. Bleib zurück.
Aber warum denn? Er ist doch schließlich einer unserer Ururenkel.
So treten Sie doch näher. Willkommen, sozusagen. Interessant, interessant. So sehen Sie also aus. Ein bisschen wild, sozusagen. Nein, 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 Sie brauchen sich nicht vorzustellen. Wir wissen, wer Sie sind und von wo Sie kommen. Ja, ja. Wir haben das alles in unseren Aufzeichnungen gespeichert und wir hatten Sie durchaus erwartet. Irgendwann. Wir hatten es nicht eilig.
Ja, aber nun sind wir da und ich glaube, Sie sind uns eine Erklärung schuldig. Immerhin sind wir Repräsentanten Ihrer eigenen Vergangenheit.
Der 178 Jahre? Das alles spielt für uns keine Rolle mehr. Wir sind da doch etwas zeitloser als Sie.
Aber wir denken offenbar etwas fortschrittlicher als Sie. Und wir sind auch nicht der Meinung, dass man Ihr Gesellschaftssystem so zeitlos belassen sollte, wenn Sie das bitte recht verstehen wollen.
Durchaus, durchaus. Ich verstehe Sie sehr gut.
Ich habe dir gleich gesagt, Robert, es war ein Fehler, keine Waffen mitzunehmen. Verdammt, sonst sehe es hier anders aus.
Oh, mein Herr, Sie sollten uns nicht unterschätzen. Bitte bedienen Sie sich doch. Sie haben schon lange keinen Wein mehr bekommen.
Wie viele sind Sie?
Oh, genug, um uns dieses Paradies angenehm und menschenwürdig gestalten zu können. Auf Ihr Wohl. Für 10 Milliarden jedenfalls, wie in Ihrer Zeit, würde es nicht reichen. Und es hat ja auch nicht gereicht. Noch nicht einmal für die paar Millionen, die doch auch bei Ihnen einigermaßen privilegiert waren. Auf Kosten all der anderen.
Allerdings waren diese anderen nicht derartig menschenunwürdig unterdrückt wie bei Ihnen.
So? Nun, ich glaube, das sind Sie doch nicht richtig. Fragen Sie doch mal unsere lieben Freunde. Das sind die glücklichsten Menschen, die Sie sich vorstellen können. Und ich meine das gar nicht sarkastisch, sondern sehr ernst. Sie arbeiten und empfinden nicht die Last der Arbeit. Sie empfinden Lust dabei. Lust, die wir Ihnen als Belohnung schenken. Und zwar total. Und wie war es bei Ihnen? Gewiss, ich weiß, da gab es die Lust, sich etwas für das mühsam erarbeitete Geld kaufen zu können. Welch ein trauriger Abklatsch. Und wie viel Not bestand nebenher? Unsere Freunde aber leiden keine Not. Nie und niemals. Sehen Sie, das ist der große Unterschied. Keine Sorgen. Für alle ist gesorgt. Kleidung und Wohnung. Die Nahrung ist vollkommen. Keine Ansprüche, keine Wünsche. Sie essen mit Genuss und sie leben mit Genuss. Empfinden keine Langeweile, sondern vollkommenes Glück. Glück, das wir ihnen elektronisch schenken.
Und Sie? Sie gönnen sich wohl nicht dieses vollkommene Glück. Warum?
Diese Frage habe ich erwartet. Nun, ich will Ihnen auch dies erklären. Weil ich das Pech hatte, zuvor schon zu viel zu wissen. Das Bewusstsein des, wenn Sie so wollen, eigentlich Menschlichen. Des Glückempfindens im Unglück. Lust, erst durch Leid richtig ermessen zu können. Lust des Denkens auch. Und des Unvermögens auf der anderen Seite. Aber unsere Freunde wissen es nicht. Wir haben das Wissen ausgeschaltet. Und das will man sich selbst am eigenen Willen nicht gern antun, Sie verstehen. Eine menschliche Schwäche. Ja, aber damit müssen wir leben. Wir sind leider nicht so vollkommen wie das System, das wir für unsere beneidenswerten Freunde uns ausgedacht haben.
Tja.
Und wenn das System versagt, ein elektronischer Defekt beispielsweise, Millionen von plötzlich zu Bewusstsein kommenden Sklaven, die ihre Herren drohen auszurotten.
Oh, das System ist doppelt gesichert. Und es wird von ihnen selbst instand gehalten. Unter unseren Freunden finden sich die perfektesten Techniker und Wissenschaftler, die nichts anderes tun, als das System zu erhalten. Ihre eigene Unterdrückung, wie sie zu sagen belieben.
Und natürlich ein System, das Ihnen Ihren Luxus, Ihren Wohlstand, diesen Wein hier, erst garantiert.
Durchaus, ja. Wir haben auch schon mit dem Gedanken gespielt, das System sich selbst zu überlassen und uns aussterben zu lassen. Aber bislang hatten wir noch nicht die Laune dazu.
Und bei alledem haben Sie ein gutes Gewissen, sich zum Herrgott aufzuspielen, der gelangweilt auf das Volk herabblickt, das elektronisch von sich selbst gesteuert alles am Leben erhält und die Luxusgüter für die eigenen Ausbeuter auch noch devot vor der Haustüre ablehnt.
Aber unsere Freunde wollen es selber so. Sie würden sie unglücklich machen, wenn sie etwas ändern wollten. Hatten Sie denn ein besseres System? Warum sind Sie denn dann vor 178 Jahren aus der Katastrophe der Bevölkerungsexplosion geflohen? Unsere Fortpflanzung spielt keine Rolle mehr. Wir sind ja auch nur einige Tausend. Und bei unseren Freunden haben wir auch dieses Problem elektronisch geregelt. Sie halten sich selbst auf einen optimalen Stand, exakt 3 Milliarden. Wenn wir nicht eingreifen, wird diese Art von Gesellschaft so und nur so in dieser stabilsten aller stabilen Formen ewig weiter existieren. Es wird niemals mehr Not und Elend geben. Kein Unglück, keine Kriege mehr. Wir sind die Begründer einer wirklich humanen Gesellschaft.
Wie hat das alles begonnen? Was geschah, nachdem wir die Erde verlassen hatten?
Ein intelligenter Einfall der Liga für Kulturerneuerung. Sie verzichteten auf das pubertäre Pulverknallen, verzichteten auf die Befriedigung, alles in Atombombenpilzen aufgehen zu lassen. Sie begnügten sich damit, die Erkenntnisse der modernen Chemie anzuwenden. Einige Todesdrogen, massenweise in Luft, Trinkwasser und in die Nahrungskette geschmuggelt, machten im Handumdrehen aus den damals wohl etwa 10 Milliarden mit einem Schlage 2 Milliarden oder etwas mehr. Das war der intelligente Anfang. Den superintelligenten Rest besorgte die übrig gebliebene Elite, übrigens aus beiden Lagern. Die restlichen 2 Milliarden wurden zunächst durch Psychodrogen willfährig gemacht. Dann begann das Zeitalter der Chirurgen und Elektroniker. Es war sicher zeitweise recht hart, aber ich denke, der Einsatz hat sich gelohnt. Immerhin besteht nun seit etwa 178 Jahren das Zeitalter der Vollkommenheit.
Nun, eine ganz eigene Art von Perfektion kann man Ihrem System nicht absprechen.
Mhm. Wir haben die absolut höchste Stufe der Zivilisation. Niemand kann sie gefährden.
Doch. Und zwar wir.
So? Oh, pardon. Ich vergaß Ihnen zu sagen, dass der Wein einen kleinen Zusatz enthielt. Er wird Sie fügsam machen. Fügsam für eine kleine Operation. Nichts weiter Aufregendes. Das gehört bei uns sozusagen zur Tagesordnung. Und nun wünsche ich Ihnen Glück. Absolutes Glück.
Das war Am Ende der Zukunft, Vorsicht Sackgasse. Aus dem Jahr 1975 von Winfried Göpfert. Es sprachen Karin Anselm, Günther Strack, Gottfried John, Hans Richter und viele andere mehr. Regie führte Andreas Weber-Schäfer. Ja, wir halten durch, bald wird alles besser, die Zukunft gehört uns. Das ist die Propagandanachricht, die wir gleich am Anfang des Hörspiels hören. Das sagt uns eigentlich schon ziemlich viel, oder Isabella?
Durchaus, also wir befinden uns in einer Welt, die geprägt ist von politischer Propaganda, hauptsächlich durch das Massenmedium Radio. Und das hat ja schon so negative Erinnerungen, ne, des Volksempfängers. Hauptsächlich geht es auch um eine ständige Kriegsgefahr, vor allem durch Systemgegensätze. Und wenn man sich die Zeit des Stücks anschaut, 1975, wir befinden uns ja in der Realität mitten im Kalten Krieg. Und diese verschiedenen Systeme, Ideologien, Staatenverbünde, die aufeinanderprallen, die prägen auch die Welt.
Bei mir war es auch gleich so, dass, weil diese Nachricht auch immer wieder gebracht wurde, bei mir schon so ein bisschen Misstrauen sich geregt hat. Ja, was passiert denn da eigentlich wirklich? Weil wir sehen ja nie die Außenwelt. Wir sehen gar nicht, wie sieht denn die Welt da draußen wirklich aus? Gibt es überhaupt einen Krieg? Und dann auch dieser Hinweis auf die Wohl- und Gutpille, was auch gleich natürlich Alarmglocken schrillen lässt. Oh je, in welcher Gesellschaft befinden wir uns denn, wenn die Leute mit Wohl- und Gutpillen abgefüttert werden?
Ja, es könnte auch so eine George Orwell 1984-Geschichte sein, ne? Dass der Krieg praktisch nur dazu dient, das System am Laufen zu halten.
Genau,
hatte ich auch dran gedacht. Und was wir auch wieder finden, Mitte der 1970er, dieses Thema der Überbevölkerung. Also wir haben viel zu viel Menschen auf der Erde. Es wird da von Überzähligen gesprochen. Es gibt ein Geschlechtsverkehrverbot. Und vor allem gibt es auch viel zu wenig Nahrung. Und man spricht da eben von der A-Verpflegung für die Elite. Die beinhaltet dann sogar Pastete. Und der große Rest der Bevölkerung, wie gesagt wird, ist dann schon bei M-Verpflegung angelangt, bei den Algenröllchen.
Oh ja.
Und du schmunzelst schon, Eike.
Genau, ich fand das ganz witzig, weil aus heutiger Sicht hat sich das ja fast schon ein bisschen gedreht, würde ich sagen, dass gerade so Algenröllchen könnten doch so ein hipper veganer Snack eigentlich sein, der doch eigentlich viel cooler ist als die, ach, diese alte Gänsepastete, wer will die denn noch essen?
Den Gedanken hatte ich auch. Also es ist wirklich amüsant, wie sich in quasi 50 Jahren der Zeitgeist so drehen kann.
Genau, ich hatte da ähnliche Vibes, Isabella, was du jetzt auch gerade genannt hast. 1984 von George Orwell, das auf jeden Fall hier resoniert. Und eine andere Dystopie, die wir auch alle kennen, ist Aldous Huxley, Schöne neue Welt. Sozusagen diese zwei Klassiker-Dystopien, die auf jeden Fall hier nochmal anklingen.
Dazu, vor allem zu Aldous Huxley, passt ja nochmal der dystopische Aspekt, dass Forschung und Wissenschaft ja auch der Dystopie oder den Herrschenden untergeordnet sind. Und es kommt hier im Hörstück eben schön durch ein Zitat auch rüber, dass Jane sagt, Forschung sollte der Menschheit dienen und nicht einigen privilegierten Herrschern. Und der Professor Robert Ellis dann nur entgegnet, hör doch auf mit deinen Prinzipien, heute ist es zu spät. Und es ist auch in Schöne neue Welt, ne, haben wir ja auch so eine ganz forschungs- und wissenschaftsbasierte Dystopie.
Und hier in diesem Hörspiel macht sich dann Robert Ellis die eigene Forschung zu eigen, indem er sie als Ausweg aus diesem System sieht und dabei Jane und den Oberst Crimson überwältigt, dazu bringt, mit ihm zu fliehen.
Ja, genau. Und Robert Ellis schleppt ja dann Jane und Edward ins Raumschiff mit der Vision, einen neuen Planeten zu erreichen und den eventuell dann neu zu besiedeln. Was ja auch wieder so ein Gegensatz ist. Ne? Die Erde ist total überbevölkert und man sucht dann neuen Planeten und will den dann wieder neu besiedeln. Also wird trotzdem erwartet, dass ganz natürlicherweise Jane und Edward sich dann fortpflanzen und eine neue Zivilisation gründen, ganz egal auch, wie die Qualität des Lebens dann sein könnte. Da hatte ich tatsächlich sofort so einen Glimpse, dass es ja mittlerweile auch Frauen und Männer im Geburtenstreik gibt aufgrund des Klimawandels. Ne, die sagen, wir wollen keine Kinder in so eine Welt setzen. Und mir ist auch sofort das Buch And Chaos Died von Joanna Russ eingefallen, was nur ein Jahr nach dem Hörspiel erschien. Und in der Hinsicht auch so eine interessanterweise ähnliche Thematik hat, dass eine Gruppe von Astronauten auf einem Planeten strandet, der auch ganz karg ist und wo es keine Technik gibt und eigentlich ein Überleben der Menschheit nicht gesichert ist und die Männer sofort die Kolonisierung anstreben wollen und eine der Protagonistinnen sich verweigert. Zum einen, weil sie überhaupt eigentlich kein Kind möchte und schon gar nicht diesen Planeten besiedeln möchte, ne, wo ja überhaupt keine Zukunft für die Menschen ist. Und es hat dann auch ein ziemlich drastisches Ende. Aber ich fand diese Unterhaltung in dem Raumschiff sehr schwierig, ne, aber auch interessant, darüber zu reflektieren, was eigentlich lebenswert ausmacht.
Ich fand es auch problematisch, weil es eben auch dieses Menschenbild zeigt, was in diesem Hörspiel ja immer wieder in diesen Dystopien gezeigt wird, dass hier davon ausgegangen wird, dass eben Menschen gelenkt werden, manipuliert werden, dass einfach davon ausgegangen wird, die machen das jetzt so und so, wenn ich das bestimme. Also das ist ja sowohl von der Regierung als eben auch jetzt von Robert Ellis, der dann einfach über diese zwei Menschen bestimmen will, über Jane und über Edward.
Genau, aber diese Vision löst sich ja in Luft auf, weil das Raumschiff ja gar nicht auf einem fernen Planeten ankommt, sondern auf der zukünftigen Erde.
Und da wird es natürlich spannend. Was hat sich jetzt getan? Sie stellen fest, es ist 178 Jahre später. Und ganz interessanterweise treffen wir dann hier Menschen mit Gehirnsonden. Da denken wir heutzutage natürlich gleich an Chips, also an eingebauten Biochips zum Beispiel, die gleichförmig arbeiten. Und das finde ich sehr interessant, weil jetzt wieder diese Dystopie von vorhin aufgegriffen wird. Da hatten wir ja diese Propagandadystopie mit Massenmedien. Und jetzt haben wir sozusagen auch eine Mediendystopie, die aber über Chips funktioniert. Also die sozusagen nochmal eine Eskalation ist, wie Medien genutzt werden, um Menschen zu unterwerfen und gefügig zu machen.
Ja, im Grunde ist es jetzt individualisiert, ne? Wo es vorher ein Massenmedium war über Radio, was alle erreicht hat, ist es jetzt durch die Chips individualisiert und jeder Mensch ist nun einzeln steuerbar. Mhm. Und mich hat es so ein bisschen an unser Smartphone erinnert.
Interessanterweise zu meinem Background mit Mediennutzungsforschung ist es für mich natürlich schwierig, wie hier sich das Hörspiel Medien vorstellt. Das finde ich sehr einfach gedacht, so als passives Konsumieren, was auch schon das Medium Radio angeht. In der Mediennutzungsforschung wird das eben nicht so gesehen. Da wird auch selbst Fernsehen oder Radio hören als ein aktives Medium, wo jemand zuhört, also aktiv zuhört, auch interpretiert. Also direkt an euch Hörende, ihr seid aktive Mediennutzer und uns nicht passiv ausgesetzt. Genau, das ist einfach die aktuelle Forschung dazu.
Ein Aspekt, der mir dazu dann doch noch auffällt, ist allerdings die Macht der Konzerne heutzutage. Es gibt ja die großen Internet-Tech-Konzerne, die uns ja mit bestimmten Apps, mit bestimmten Anwendungen versorgen, die wir dann auch irgendwo nutzen müssen, weil es nicht viel Auswahl gibt, sei es Suchmaschinen, ne, oder Landkarten oder auch sonstige Social Media, wo ja entsprechend alle Freunde und Freundinnen und Bekannte drauf sind. Also von dem her hatte ich so einen Bezug durchaus von dieser Hörspiel-Dystopie, wo es ja sehr von der Regierung gesteuert wird, hin zu unserer Gegenwart, wo es sehr große Konzerne gibt, die ja in gewisser Weise auch unser Glück in den Händen halten, ne? Indem sie uns mit den Apps versorgen.
Also diese Bewegung eigentlich, dass es näher an unsere Körper und näher an uns rankommt und damit eben auch uns vielleicht stärker beeinflusst, die könnte ich auch da drin sehen. Aber ich möchte auch immer wieder hervorheben, dass wir diese widerspenstige Aneignung machen können mit Technologie. Also wir können sie auch anders nutzen. Menschen schreiben ja auch Apps um oder benutzen sie auch zum Widerstand, um sich zu organisieren, um Demos zu organisieren oder politischen Widerstand, Bewegungen etc.
Ja, also wir haben hier leider wieder eine Zukunft, in der sich die Menschheit nicht zum Positiven verändert hat, sondern wieder Unterdrückung herrscht.
Ja, Isabella, ich glaube, du und ich, wir sehen die Zukunft nicht so dystopisch, oder?
Also ich glaube, wir sehen sie beide ganz positiv.
Ja, optimistisch.
Und mit diesen Gedanken verabschieden wir uns bis nächste Woche. Wenn ihr Anregungen habt, Fragen oder Kommentare, schreibt uns gerne eine E-Mail an daswarmorgen@swr.de. Redaktionell betreut hat den Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Die Musik hat Henrik von Holtum komponiert. Produktion Südwestrundfunk 2024. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek.